Herzlich willkommen zum Podcast Diagnosekompass seltener Erkrankung. Der Weg zur Diagnose, der Weg zur Therapie. In jeder Folge sprechen wir mit Betroffenen, Angehörigen und Experten über die Besonderheiten von seltenen Erkrankungen und Immundefiziten, um Einblicke in das Leben der Betroffenen und die Herausforderungen von Wissenschaft und medizinischer Versorgung zu geben. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der F-Beta GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Diagnose von seltenen Erkrankungen. Wir sprechen in dieser Reihe über den Weg zur Diagnose bei seltenen Erkrankungen und über Strukturen, die diesen Weg verkürzen, erleichtern oder leider auch verzögern. Im Mittelpunkt der heutigen Folge steht die Eva-Luise- und Horst-Köhler-Stiftung für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Eine Institution, die das Thema seltene Erkrankungen in Deutschland schon früh, nachhaltig und mit großer Wirkung in die öffentliche und gesundheitspolitische Diskussion getragen hat. Maßgeblich geprägt wurde diese Arbeit über viele Jahre von Frau Professor Grüters-Kieslich, die sich als Vorstandsvorsitzende mit außergewöhnlichem Engagement, fachlicher Tiefe und persönlicher Überzeugung für die Belange von Menschen mit seltenen Erkrankungen eingesetzt hat und einsetzt. Und neben dieser zentralen Rolle in der Stiftungsarbeit bringt Frau Professor Grüters-Kieslich zudem eine langjährige klinische und wissenschaftliche Erfahrung in der Versorgung und Erforschung seltener Erkrankungen mit und vereint damit Praxis, Forschung und gesundheitspolitisches Engagement auf ganz besondere Weise. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute bei uns hier sind, Frau Professor Grüters-Kieslich. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Bless. Vielen Dank für die freundlichen, einführenden Worte. Aber nicht ich habe das geprägt, sondern wir haben das geprägt. Wir sind ein Team. Frau Köhler und ich sind ein Team, aber auch die Mitarbeiterinnen sind unser Team. Und das ist es, was die seltenen Erkrankungen brauchen. Die brauchen Allianzen von Menschen, die sich diesem Thema widmen wollen.
Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen sind ja auch Allianzen da und Allianzen ja auch durchaus auch von Ihnen und der Stiftung ins Leben gerufen worden. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ihr Engagement für die Menschen mit seltenen Erkrankungen ist ja zunächst bei Ihnen sehr eng auch mit der ärztlichen und wissenschaftlichen Tätigkeit verbunden. Sie haben viele Jahre in der direkten Versorgung gearbeitet, haben die Realität dieser Patientinnen und Patienten aus allernächster Nähe erlebt. Was war denn für Sie so der persönlich ausschlaggebende Punkt, sich über die klinische Rolle hinaus so intensiv und langfristig, insbesondere dann auch im Rahmen der Eva-Luise- und Horst-Köhler-Stiftung, für Menschen mit seltenen Erkrankungen einzusetzen?
Ja, mir wurde schon eigentlich relativ bald klar, weil die seltenen Erkrankungen haben mich wissenschaftlich fasziniert, aber auch klinisch fasziniert, dass dieses Thema in der Universitätsmedizin, selbst in der Universitätsmedizin, nicht wirklich gut abgebildet ist. Die Universitätsmedizin hat ihren Fokus auf schwerste Erkrankungen, auf, wie ich immer nenne, Reparaturmedizin, während eben es klar war, dass für die seltenen Erkrankungen das Erkennen und am allerbesten natürlich das frühe Erkennen notwendig ist, damit die Patienten eine Therapie bekommen können, sofern es eine gibt. Aber auch, dass nur das Erkennen der Erkrankung und dann das wissenschaftliche Aufarbeiten der Mechanismen, die zu den Symptomen führen, ja der Schlüssel sind, um überhaupt eine Behandlung, eine Innovation zu entwickeln. Das hat mich einerseits fasziniert, andererseits aber auch, ich will nicht sagen frustriert, aber hat mir klar gemacht, dass es hier notwendig ist, über eine Arbeitsgruppe, eine Klinik, einen Standort hinaus zusammengewirkt werden muss.
Nun sind das ja Erkrankungen mit sehr, sehr kleinen Patientenzahlen und innerhalb dieser kleinen Patientenzahlen zum Teil auch noch sehr, sehr heterogene Symptomatik. Das heißt, das, was man eigentlich in der ärztlichen Praxis erlebt, sind erstmal Einzelfälle und Einzelschicksale. Gab es da in diesem Moment so eine bestimmte Phase, wo Ihnen klar wurde, aus den vielen Einzelschicksalen und Einzelfällen, die Sie so erleben, da gibt es noch was anderes. Da gibt es auch ein systemisches Problem vielleicht in der Diagnostik, in der Versorgung von solchen ganz besonderen Krankheiten.
Ja, in der Versorgung, in der Begegnung mit den Patienten und ihren Familien war das wirklich immer ein Thema. Wenn ich ein Schlüsselerlebnis nennen soll, an dem ich dann gedacht habe, nie, hier musst du doch auch noch über deine konkrete individuelle Arbeit an den Patienten hinausgehen, war als eine Mutter, deren Kind ich betreut habe, eine alleinerziehende Mutter, das im Neugeborenen-Screening mit einer seltenen Erkrankung aufgefallen war, was ich dann als Klinikdirektorin damals schon selber behandelt habe. Und da war das alles gut eingestellt, die Therapie. Und ich wollte dann, das Kind war etwa ein Jahr alt, das übergeben an einen sehr kompetenten Oberarzt. Und diese Mutter war so verzweifelt, dass sie gesagt hat, ob es zum Beispiel daran liegt, dass ich das Kind jetzt abgebe, weil sie nicht privatversichert ist und dass sie durchaus bereit ist, mich auch zu bezahlen, wenn ich weiter das Kind betreue. Das hat mich so gestört und beschämt, muss ich fast sagen, dass ich dachte, nein, diese Patienten sind so abhängig von einer kompetenten Versorgung, der sie vertrauen, das müssen wir systemisch einführen, dass diese Menschen sich nicht verloren fühlen und abhängig von einzelnen Personen.
Ja, das kann ich glauben, dass solche Fälle auch sehr nahe gehen, mitzukriegen, was für Not und was für Ängste damit verbunden sind. Und vor allem, wenn also man sich dann im System nicht so auskennt. Ja,
ja, diese Patienten brauchen, das war klar, brauchen einfach Versorgungsstrukturen, die strukturiert sind, die transparent sind, dass sie wissen, wohin kann ich mich wenden, wer weiß über diese Erkrankungen Bescheid. Das ist eine absolute Notwendigkeit und dem sind wir ja durch die Zentren für seltene Erkrankungen jetzt auch nach vielen Jahren ein Stückchen näher gekommen.
Nun sind Sie ja im Rahmen Ihrer Arbeit in der Stiftung, haben Sie ja Initiativen, die auch die Versorgung, die Versorgungsforschung zum Inhalt haben. Aber Sie stellen sich diesen Herausforderungen ja auch auf anderen Ebenen, also auch im Bereich der Grundlagenforschung. Und da frage ich mich, wieso braucht es denn eigentlich, also aus Ihrer Sicht, solche zivilgesellschaftlichen Initiativen, um Forschung und Grundlagenforschung bei seltenen Erkrankungen voranzubringen? Ist das nicht eigentlich etwas, was an Universitäten oder in spezialisierten Zentren oder vielleicht auch in der pharmazeutischen Industrie verortet ist?
Naja, es ist ja... Teilweise ist es ja da verortet, das ist es ja so, aber es ist so irgendwie zufällig verortet. Es ist in den Kliniken oder Forschungseinrichtungen dann verortet, eben in der Grundlagenforschung, aber auch in der patientennahen klinischen Forschung, wenn jemand, wenn ich es mal flapsig formulieren darf, Narren gefressen hat an einer Erkrankung, sich wirklich begeistern lässt, sich vertieft, sich in einen Signaltransduktionsweg in einer Zelle verliebt, verläuft, wie immer man das nennen will. Aber es ist halt einfach ein Zufallsprinzip. Und das kann ja nicht sein. Wir brauchen irgendwie Pipelines und Plattformen. Die Methoden sind ja immer sehr ähnlich. Und dass man sagt, es muss Zentren geben, die sich besonders eben auch der Grundlagen und der translationalen Forschung von seltenen Erkrankungen widmen, systematisch abarbeiten mit den Methoden, die uns heute zur Verfügung stehen, mit den bioinformatischen Datenbanken, die wir haben. Weil das würde viel schneller gehen, als wenn wir es einfach dem Zufallsprinzip überlassen.
Gelingt es denn gerade so Forschungseinrichtungen, ich denke jetzt auch insbesondere an die pharmazeutische Industrie, gelingt es denn denen, ja, so eine Struktur auf oder mitzugeben oder aufzuerlegen gar, oder sind die da dialogbereit, ihre Forschungspipeline auch mit Ihnen und anderen abzustimmen?
Sind sie schon, aber natürlich immer erst so richtig an einem bestimmten Punkt, wenn es nämlich tatsächlich so aussieht, als ob man eine zielgerichtete Therapie entwickeln kann. Davor liegt aber ein großes Stück Arbeit und das ist im Wesentlichen in der Universitätsmedizin oder auch in außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Also bis so eine Erkenntnis eben gewonnen ist, da ist die pharmazeutische Industrie eigentlich nicht beteiligt. Wenn es dann in Richtung Therapieentwicklung geht, dann schon. Aber mit den neuen Therapien, die jetzt möglich sind, also Gen- und Zelltherapien zum Beispiel, sehe ich auch dort wachsende Kompetenzen in der Universitätsmedizin oder in Forschungseinrichtungen. Das ist was anderes, als wenn man Medikamente herstellt, die eben skalierbar sind, insbesondere für häufige Erkrankungen. Es sind unterschiedliche Themen und auch da könnte auch in der Akademie natürlich nochmal eine ganz andere, wie soll ich sagen, Translationspipeline entwickelt werden. Und ich finde, dass Deutschland da wirklich auch punkten könnte, weil sehr viel investiert worden ist in die Forschung zu seltenen Erkrankungen und auch Expertise vorhanden ist. Wenn man sich da clever aufstellt, glaube ich, kann man da tatsächlich auch wieder mal ja, eine Goldmedaille bin, wenn man so
will. Schön. Der ist der olympische Gedanke auch bei den Seltenen. Sie sprechen ja gerade das Thema Skalierbarkeit an. Das ist natürlich auch aus Sicht eines Herstellers ein Riesenunterschied, ob ich ein Arzneimittel für Menschen mit Diabetes entwickle, wo ich 8, 9, 10 Millionen Patienten in Deutschland habe, oder halt in dem Bereich der seltenen oder auch ultraseltenen Erkrankungen gehe, wo die Patientenzahlen dann ganz schnell nur noch zweistellig sind. Und wenn wir heute über diese Arzneimittel für seltene Erkrankungen, wir nennen sie Orphan Drugs, und wenn wir heute dieser Debatte dazu folgen, dann merkt man, es geht sehr viel um Preise und dann wird wieder über Regulierung diskutiert. Und ich bin dann gedanklich, würde ich immer gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Also dass es Privilegien für diese Orphan Drugs gibt, das wurde ja eigentlich mal eingeführt, gerade um Menschen mit seltenen Erkrankungen überhaupt den Zugang zu Forschung und Innovation zu ermöglichen. Also gerade weil wirtschaftliche Anreize fehlten für Patientenzahlen mit oder Patientengruppen, die so klein sind. Und damals die Gefahr bestand, dass hier einfach nicht hinreichend investiert und geforscht wird.
Ja, also der Orphan Drug Act, der erstmalig dazu führte, dass für die Medikamentenentwicklung für seltene Erkrankungen Sonderkonditionen eingeführt wurden, zum Beispiel längerer Patentschutz und solche Dinge, hat wirklich viel bewirkt. Also ich weiß gar nicht, wo wir stehen würden, wenn es das nicht gegeben hätte. Natürlich, ich meine, die Pharmaindustrie ist keine altruistische, karitative Institution. Die verbinden mit jeder Entwicklung, die sie machen, natürlich einen Gewinn, eine Marge. Und davon darf man einfach die Augen nicht schließen. Und wenn es die nicht gibt, wenn es keine Möglichkeit gibt, ich sag mal, zumindest die Kosten der Entwicklung wieder reinzuholen, warum sollten sie das tun? Da muss man sich einfach ehrlich machen. Deshalb war das eine gute Sache, denn der Orphan Drug Act hat was bewirkt. Ich bin mir ziemlich sicher, ohne diese Möglichkeiten würde es wahrscheinlich segensreiche Therapien, wie sie jetzt für die Mukoviszidose gibt oder auch für die spinale Muskelatrophie, diese angeborene schwere Erkrankung der Mobilität und Atmung. Ich habe diese Kinder erlebt, sowohl die Patienten mit Mukoviszidose als auch mit spinaler Muskelatrophie, und habe daneben gestanden als Ärztin und konnte nur trösten. Und es war klar, dass diese Kinder, also auch die Kinder mit Mukoviszidose, die ich am Anfang meiner Tätigkeit erlebt habe, sind mit 8, 10, 12 Jahren verstorben. Und die haben jetzt ein wirklich durch die neuen Modulatoren wirklich eine so gute Lebensqualität, dass auch zu erwarten ist, dass mit weiteren Entwicklungen auch eine normale Lebenserwartung haben werden bei guter Lebensqualität. Und das kommt mir immer viel zu kurz, dass wir nicht feiern, das, was erreicht worden ist, sondern immer nur meckern und Befürchtungen haben, wie schrecklich alles wird. Ich nenne das mal geradezu suizidal für die Medizin und medizinische Forschung, weil wir müssen doch die Fortschritte im Fokus haben und nicht die Risiken und Nebenwirkungen.
Dann ist ja der nächste Schritt von der Forschung ist ja von der Forschung zum Markt ist ja der Marktzugang selbst. Also die Arzneimittel müssen dann ja auch erstmal auf den Markt gebracht werden. Und da haben wir ja in Deutschland dieses Verfahren, wo erst einmal der Nutzen dieses Arzneimittels bewertet wird und dann folgen Preisverhandlungen. Und die Kritik, die man an den Kosten hat, die überträgt man in meiner Wahrnehmung ganz schnell auch an diese Evidenzanforderungen. Also man fordert im Prinzip bei seltenen Erkrankungen oder den Arzneimitteln dazu die klassischen Anforderungen. Man will große randomisierte Studien am liebsten sehen. Und das sind ja Anforderungen, die bei großen Indikationen völlig legitim sind, aber sich auf seltene Erkrankungen einfach nicht übertragen lassen. Die Studien dauern zum Teil länger. Patientenzahlen sind extrem begrenzt. Man hat gar nicht genug zur Verfügung. Zum Teil ist es dann auch ethisch vielleicht schwierig, eine vorhandene Therapie gegen eine Nichtbehandlung zu randomisieren. Aber jede Verzögerung bedeutet, und das haben Sie ja auch gerade geschildert, bedeutet einfach ein Fortschreiten der Erkrankung und zum Teil einfach mit irreversiblen Folgen. Deswegen hatten wir ja auch in diesen Nutzenbewertungsverfahren ganz andere regulatorische Wege. Wir hatten ja am Anfang eine große Privilegierung auch der Orphans, die ja nicht Stück für Stück zurückgenommen wird. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Ja, diese Entwicklung ist wirklich kritisch, insbesondere für die Patienten und Patientinnen mit seltenen angeborenen Erkrankungen, die häufig ja auch ultra selten sind und wirklich eine Handvoll von Patienten in Deutschland betreffen oder also höchstens zweistellige Patientenzahlen. Das ist eine hochgefährliche Entwicklung, weil die Dauer, bis eben ein Medikament auch auf den Markt kommt, dauert viel zu lange, um da rein zu investieren. Und wir müssen diese Patienten wirklich auch gesondert betrachten von anderen eher häufigeren Erkrankungen, onkologischen Erkrankungen, wo dann für bestimmte Therapien, die gezielt auf bestimmte Pathways ausgerichtet sind, auch ein Orphan-Drug-Status reklamiert wird. Es sind ganz unterschiedliche Dinge, die wir da betrachten. Die werden aber zusammen betrachtet, und das ist gerade für die Patienten mit angeborenen, seltenen, ultraseltenen Erkrankungen gerade wirklich, finde ich, ein großes, großes Risiko, dass sie vom Fortschritt ferngehalten werden. Die Kinder haben oft bei Geburt noch keine Symptome. Die entwickeln sie, nehmen wir mal das Stichwort Kinderdemenz, verlieren ihre Fähigkeiten, die sie schon gelernt haben. Und da kann man nicht warten, bis eine randomisiert kontrollierte Studie abgelaufen ist. Man kann die nicht mal machen, weil wenn es ein Medikament gibt, was wirkt, wem soll man es denn bitte vorenthalten? Das ist doch komplett unethisch. Also es gibt natürlich andere Möglichkeiten, bei diesen Erkrankungen auch Evidenz zu generieren. Das muss auch sein. Es geht natürlich nicht, dass man sagt, man probiert das einfach mal überall irgendwie aus. Das geht gar nicht. Man braucht eine wissenschaftliche Herangehensweise, die gibt es für diese Erkrankung, indem man rollierend eben die Dinge auch immer wieder bewertet. Aber eine Therapie vorenthalten, wenn die Uhr tickt für irreversible Folgen oder gar einen frühen Tod im Kindesalter, das kann man ja natürlich auch nicht machen. Also wir müssen dahin kommen, dass wir für diese Erkrankungen andere Wege gehen. Ich nehme eine gewisse Offenheit inzwischen auch dafür wahr. Mhm. Und wir eben aus der Klinik und auch aus der Wissenschaft, wir sind ja uns völlig einig mit allen, dass man das nur wirklich wissenschaftlich auch angehen kann. Weil sie wollen ja auch nicht Eltern Versprechungen machen oder Hoffnungen machen, die sich hinterher nicht bewahrheiten. Das ist ja auch fürchterlich. Und von daher bin ich sag mal, semi-optimistisch, dass wir in der nächsten Zeit dort Wege finden, für diese Patienten und diese Therapien einen Weg zu entwickeln. Es wird durch die Gen- und Zelltherapie, aber auch durch neue Möglichkeiten der Pharmakonentwicklung basierend auf den vielen Datensätzen, die man hat, viel möglich sein. Und dem will man sich ja nicht verschließen.
Ja, Sie sprechen es ja gerade an. Wir haben ja in Deutschland längst einen Weg etabliert. Das nennt sich die anwendungsbegleitende Datenerhebung, wo eigentlich Versorgung stattfindet und parallel in Registerstudien die Daten erhoben werden, damit man auch Langzeitdaten zu Langzeitsicherheit, Langsamwirksamkeit hat, die man vielleicht beim Markteintritt noch nicht so vorliegen. Das Instrument ist vorhanden und müsste nur noch stärker genutzt werden, oder man müsste sich vielleicht auch mit diesem Instrument dann mal zufrieden geben. Aber stattdessen erlebe ich ja heute auch nochmal eine gewisse Ambivalenz in der Diskussion. Sie schildern ja selber die Forschungsdefizite, die es noch bei ganz vielen seltenen Erkrankungen gibt. Wir haben ja für einen Bruchteil der Erkrankungen überhaupt nur Therapieoptionen. Und andererseits wird behauptet, dass es einen Run auf diese immer kleineren Indikationen gäbe und man sich darauf fokussieren würde, weil da so viel Geld zu verdienen sei. Ist das jetzt ein Widerspruch oder sind das einfach nur völlige Parallelwelten, die aneinander vorbeireden?
Naja, zu sagen, wir werden da überrannt, ist ja völlig abwegig, wenn man sich den Ist-Zustand anguckt, weil wir haben für immer maximal 5% der bekannten mindestens 6.000 seltenen Erkrankungen bislang wirklich Therapien, die zielgerichtet sind. Worüber reden wir gerade? Was wird da überrannt? Also natürlich ist die einzelne Therapie teuer, die betrifft aber nur sehr wenige Patienten. Und da ist noch sehr viel, viel zu tun. Eben, wenn man es schaffen will, dass diese Patienten, ich nehme wieder das Beispiel der Mukoviszidose, wenn man einen solchen Erfolg eben sehen will, dass Kinder, die schwerst beeinträchtigt sind, früh versterben, ein normales Leben führen können, bis ins Erwachsenenalter, arbeiten, Steuern zahlen, all diese Dinge. Das ist doch ein großer Wert, auch ein volkswirtschaftlicher Wert. Deshalb verstehe ich diese Debatte nicht, weil wir weder einen Run gerade haben, noch die Kosten so exorbitant sind, dass sie unser Gesundheitssystem vor die Wand fahren. Nee, das wissen wir ja, ganz andere Dinge, die unser Gesundheitssystem vor die Wand fahren. Und deshalb, ja, wie gesagt, ich bin semi-optimistisch, dass das auch erkannt wird und in Zukunft besser wird, als es ist.
Aber genau mit diesen Argumenten werden ja jetzt ja auch Bestrebungen begründet, den Marktzugang für neue Arzneimittel bei seltenen Erkrankungen wieder stärker zu begrenzen, wieder stärker zu regulieren. Und damit habe ich auch das Argument der Patientensicherheit da herangezogen, was natürlich ein wichtiges Kriterium ist. Trotzdem stellt sich die Frage, wir hatten ja gerade eben schon erwähnt, dass es gibt die Maßnahmen der Registerstudien, die also auch Sicherheitsdaten nach über lange Zeiträume verfolgen können. Sind das alles Maßnahmen, also wenn man jetzt weiter den Marktzugang reguliert, sind das alles Maßnahmen, die wirklich die Sicherheit erhöhen, oder ist es nicht auch umgekehrt so, dass das sein kann, dass wir damit Menschen mit seltenen Erkrankungen eigentlich ausschließen aus dem medizinischen Fortschritt?
Naja, ich habe mal mitgearbeitet an einem Papier der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Da ging es genau darum, was machen wir eigentlich, wenn wir vulnerable Gruppen wie Kinder oder auch eben Menschen mit seltenen Erkrankungen, wenn wir die gleichen Kriterien anwenden wie bei anderen und sie einschließen in die, ich sag mal, Pfade, die wir üblicherweise gehen. Und wir haben das dann genannt Exclusion by Inclusion. Natürlich schließt man dann diese Menschen vom Fortschritt ein Stück weit oder überhaupt aus. Und ich habe es ja schon ausgeführt, wir müssen dort andere Wege gehen. Also Patientensicherheit ist natürlich ein oberstes Gebot. Das ist völlig klar. Aber Langzeitfolgen sind nicht absehbar. Man kann nicht lange Studien bei kleinen Fallzahlen betreiben und Patienten ausschließen über einen langen Zeitraum. Das geht nicht. Es muss auch ein rechtzeitiger Zugang dann für alle gewährt sein, bei denen man annehmen kann, dass das Medikament wirkt. Und da müssen wir hinkommen. Nochmal, ich glaube, dass was wir gerade falsch machen in der Kommunikation und in der Diskussion ist, dass wir unterschiedliche Erkrankungen in einen Topf schmeißen. Und die seltenen angeborenen Erkrankungen, insbesondere die, die sich auch schon im Kindesalter manifestieren, gehören gesondert betrachtet. Das ist eben nicht nur eine Aufgabe jetzt vom IQWiG oder regulatorischen Behörden oder Politik, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, sich diesem Thema zu nähern. Das versuchen wir durch die Stiftung, durch unsere Kommunikation und die Dinge, die wir machen, eine andere Aufmerksamkeit oder Awareness zu schaffen. Und Register ist ja auch so ein guter Punkt. Ja, Register sind wichtig, auch da haben wir riesige Hürden. Jetzt gibt es dann hoffentlich bald das Gesetz, was es vereinfachen wird. Wir bauen viel höhere Hürden auf in unserem Land, als es andere Länder tun. Da hinken wir hinterher. Und wir müssen die Versorgungsstrukturen natürlich auch angehen. Es kann nicht sein, dass mit innovativen Medikamenten, für die wir noch diese Erfahrung und Effekte in der Langzeit brauchen, dass es da nicht eine Konzentrierung auf Zentren gibt. Das kann doch nicht wahr sein. Auch da müssen wir hin, dass eben solche Therapien eben auch nur in Zentren passieren dürfen.
Da sind wir an einigen Baustellen, die noch in der Versorgung und in der Forschung auch verortet sind. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich dort, wo überhaupt die Diagnose erstmal beginnt. Wir haben ja auch zahlreiche Defizite im diagnostischen Pfad, denen Sie sich auch über die Stiftung und die Initiativen der Stiftung widmen. Wir nennen diesen Begriff ja nicht umsonst die diagnostische Odyssee, ne, weil das für viele Patienten eben auch Glück und Zufall ist, überhaupt mal an einen Arzt, an eine Ärztin zu geraten, die sich engagiert und die richtige Diagnose erstellt. Und der Zugang zu spezialisierter Diagnostik findet ja gerade zumeist in den hochspezialisierten Zentren statt. Aber die Patientinnen und Patienten selber, die kommen ja mit ihren häufig ganz unspezifischen Symptomen. Ich denke an wiederholte Atemwegseffekte bei seltenen Immundefekten oder angeborenen Immundefekten. Die kommen ja zunächst in die ambulante Versorgung. Die sind beim Kinderarzt, vielleicht in der Hausarztpraxis. Und dort sind die mitten im Regelbetrieb. Und da gehen solche seltenen Erkrankungen ganz schnell unter. Welchen Beitrag kann denn die Stiftung leisten, um auch dieses ja so benötigte Netz aus Wissen und Aufmerksamkeit und Sensibilität zu stärken im ärztlichen Bereich, auch in den Familien selbst? Weil das ist ja eigentlich die Voraussetzung, dass mal irgendwo eine Initiative kommt, dass so eine Diagnose gestellt wird, um dann überhaupt den Zugang in die hochspezialisierte Versorgung zu eröffnen.
Es sind verschiedene Ebenen, wo wir ansetzen und angesetzt haben. Das eine sind die Schaffung von Zentren für seltene Erkrankungen, also diese sogenannten NAMSA-A-Zentren an Universitätskliniken, wo jetzt ja auch Personal finanziert ist, Lotsen oder ärztliche Koordinatoren, an die sich sowohl Primärversorger wenden können als auch Patienten selber und sagen, hier ist der Verdacht auf eine seltene Erkrankung, was kann man tun? Das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt in die Verbesserung und auch in die Verkürzung bis zur Diagnose. Das konnten wir auch zeigen in der Allianz Translate NAMSA, die wir hatten und mit einem Innovationsfondsprojekt finanziert durchgeführt haben über mehrere Jahre. Also die Zentren für seltene Erkrankungen, aber auch direkt die Primärversorger. Das ist immer wieder ein Desiderat, was an uns herangetragen wurde, dass das Wissen nicht ausreichend ist in der allgemeinärztlichen Praxis, aber auch hausärztlichen Kinderarztpraxis. Da gab es dann auch ein Projekt des BMG, was das nochmal deutlich aufgezeigt hat. Und daraufhin haben wir jetzt eine Fortbildungsreihe aufgelegt für Allgemeinmediziner und hausärztliche Kinderärzte online, die schon 4-mal im letzten Jahr stattgefunden hat und jetzt gerade dann, ja, ehrlich gesagt, morgen wieder stattfinden wird, wo auch solche Themen wie, was ist überhaupt eine Gen- und Zelltherapie, mit den Allgemeinärzten besprochen wird.
Dass da mehr auf Aufklärung gesetzt wird, ja.
Ja, das ist nicht das Thema der hausärztlichen Tätigkeit, aber wenn ich einen Patienten habe, der dann zu mir kommt und sagt, ich war jetzt in dem Zentrum und es soll eine Zelltherapie oder eine Gentherapie gemacht werden, was sagst du denn dazu, mein Hausarzt, dem ich vertraue? Der muss ja kompetent beraten können und muss verstehen, was eben gemacht wird, was die Grundlagen sind und was auch Nebenwirkungen sein können. Also da, das haben wir aufgelegt ohne Pharma-Sponsoring. Also die Stiftung macht das zusammen mit einem Anbieter für solche Online-Formate und hoffen, dass es dazu beiträgt, dass das Wissen besser wird.
Ja, ich glaube, da brauchen wir jeden Beitrag. Das betrifft jetzt ja aber die Patientinnen und Patienten, die im Prinzip schon symptomatisch sind, also wo die Krankheit im Prinzip ja auch schon in irgendeiner Weise ausgebrochen ist und wo man dann versuchen muss, das in die richtigen Bahnen zu lenken. Es gibt ja auch die Möglichkeiten des Neugeborenen-Screenings, also wo im Prinzip die frisch geborenen Kinder bereits untersucht werden, ob es Hinweise gibt auf seltene Erkrankungen. Und das hat natürlich ein ganz großes Potenzial, immer da, wo es natürlich eine Therapieoption möglich ist. Sonst ist das, glaube ich, ethisch noch nicht vertretbar. Aber die Anforderungen, um so eine neue Leistung, also so eine neue Untersuchung in das System der gesetzlichen Krankenversicherung zu bringen, die sind ja meistens ziemlich hoch. Ist das für Sie vielleicht sinnvoll, diesen grundsätzlichen Nutzen im Screening stärker anzuerkennen, dass dann vielleicht auch ein Automatismus entsteht, dass dort, wo Behandlungsoptionen bestehen, auch das Screening ermöglicht wird? Wie funktioniert das derzeit? Gibt es da Verbesserungsvorschläge?
Na, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde Ihnen was erzählen, weil das Neugeborenen-Screening war schließlich ja mein Einstieg in das Thema der seltenen Erkrankungen, die Einführung des Screenings auf angeborene Schilddrüsenunterfunktion. Ehrlich gesagt, vor fast 50 Jahren in Berlin, wo ich als Studentin das Glück hatte, da herangeführt zu werden. Das ist eine so segensreiche Maßnahme, dass wenn man eine Erkrankung erkennen kann, bevor überhaupt Symptome auftreten und sie behandelt und die Symptome treten gar nicht mehr auf. Besser geht's doch gar nicht. Ja, und wir haben ein Neugeborenen-Screening, was inzwischen 18 Erkrankungen umfasst. Und die sind alle identifizierbar bis auf die spinale Muskelatrophie durch Biomarker, also durch irgendwas, was im Blut erhöht oder erniedrigt ist. Die spinale Muskelatrophie war sozusagen so ein Paradigmenwechsel, weil hier ist es eben eine Genveränderung, also Mutationen, die auf die Erkrankung hinweisen. War das erste Mal, dass als primäre Untersuchung das eingeführt wurde ins Screening. Als Bestätigung war es schon auch für die Mukoviszidose eingeführt, aber und es gibt heute schon einige Erkrankungen, die man aufgrund einer Veränderung in einem Gen, einer Mutation erkennen kann und behandeln kann, die bei uns im Screening nicht erfasst werden bislang. Mhm. Und da gibt es tatsächlich, glaube ich, jetzt die Notwendigkeit, dass wir uns damit beschäftigen und diese Erkrankung, die man behandeln kann, auch möglichst zügig jetzt einführt in das Neugeborenen-Screening. Mhm. Weil ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, dass man ein solches Kind bekommt, zum Beispiel mit einer neurodegenerativen Erkrankung, es verliert seine Fähigkeiten und dann wird ein Neugeborenen-Screening eingeführt, wenn das Kind 1 oder 2 Jahre alt ist. Und wir haben die Verantwortung, uns darum zu kümmern, wie das gehen kann. Automatismus geht nicht, weil wir müssen darüber beraten, welche Erkrankungen das denn nun sind, wo wirklich die Wirkung zweifelsfrei gegeben ist. Aber wir müssen natürlich schneller werden mit diesen Beratungen und auch an den Punkt kommen, dass man sagt, na, wenn es einmal eingeführt werden ist, aber die Therapie dann doch nicht so erfolgreich ist, dann muss man es auch wieder rausnehmen können. Das ist ja unser Problem, was einmal da ist, wird dann auch nicht wieder abgeschafft. Also das ist etwas, wir brauchen dazu einen Diskurs, einen Fachdiskurs, aber auch einen gesellschaftlichen Diskurs. Mhm. Und was klar ist, es darf erstmal, was heißt erstmal, es darf eigentlich nur um Erkrankungen gehen, für die es auch eine Therapie gibt. Alles andere wäre falsch und wäre sowas wie den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen und würde das ganze Thema des Neugeborenen-Screenings beruhend auf genetischen Markern in eine falsche Richtung lenken.
Und deshalb ich würde gegen Ende unseres Gesprächs nochmal einen Rückblick wagen. Ja. Die Eva-Luise in Horst-Köhler-Stiftung besteht ja nun schon seit fast 2 Jahrzehnten. Sie selbst sind seit 13 Jahren Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Und wenn Sie auf diese Zeit zurückgucken, welche Entwicklungen und auch vor allem welche Erfolge Ihrer Arbeit sind Ihnen persönlich besonders wichtig? Und vielleicht auch nochmal zusammenfassend, wo sehen Sie heute den größten Handlungsbedarf, damit sich Diagnostik und Versorgung für Menschen mit seltenen Erkrankungen wirklich spürbar verbessern? Und welche Akteure im System müsste man da einbinden?
Ja, das ist eine große Frage, wenn ich zurückblicken soll, was gut gelungen ist. Ich glaube, wir haben einen Anteil daran gehabt, dass es jetzt Zentren für seltene Erkrankungen gibt. Und das ist wirklich ein wichtiger Fortschritt für das Thema. Wir haben uns stark engagiert und engagieren uns stark in der Nachwuchsförderung, weil was soll passieren, wenn es keine jungen Menschen gibt, die sich für dieses Thema interessieren, sowohl in der Grundlagenwissenschaft als auch in der Medizin und insbesondere eben junge Ärzte und Ärztinnen, die Karriereoptionen, wenn man sich mit seltenen Erkrankungen beschäftigt, sind andere als in der Onkologie oder Akutmedizin oder sonst was. Also da, glaube ich, haben wir mit unseren Programmen der Clinician Scientists und Junior Clinician Scientists im Rahmen der Alliance for Rare auch einen wichtigen Punkt. Das sind zwei wesentliche Bausteine. Was ich mir wünschen würde, ist, wenn tatsächlich, wir haben ja das Nationale Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Das hat einen klaren Plan, was getan werden muss. Da gibt es Handlungsfelder und Maßnahmen. Es gibt einen 10-Punkte-Plan für 2026 und 2027, dass dies auch mit Nachdruck angegangen wird. Aber da reden wir zum Beispiel darüber, dass die Geschäftsstelle dieses Aktionsbündnis ab 2027 nicht mehr finanziert ist. Und so geht es seit Jahrzehnten, muss man sagen, dass immer wieder von irgendwoher Geld kommen muss, dass diese Arbeit weitergeht. Das kann nicht sein. Das muss als konstitutive Aufgabe unseres Gesundheitssystems aufgefasst werden und finanziert werden. Und wie gesagt, die Themen sind klar, die Maßnahmen definiert. Man muss es halt angehen. Mhm. Und ich glaube, was auch etwas ist, wo wir noch erfolgreicher werden müssen, ist, dass wir die Menschen zusammenbringen, die hier engagiert sind, auch in der Forschung und in der Versorgung. Bei diesem Thema sind Eitelkeiten und Silo-Denken wirklich völlig fehl am Platze. Wir reden von wenigen Patienten an einzelnen Standorten, da muss zusammengewirkt werden. Deshalb haben wir fördernde Stiftungen und Standorte zusammengebracht in der Alliance for Rare. Und so eine Wunschvorstellung wäre, wenn daraus wirklich ein bundesweites Netzwerk entsteht, was Forschung und auch eine bessere Versorgung fördert.
Ganz vielen Dank, Frau Professor Grütters-Kieslich. Wir sind am Ende dieser Folge von unserem Podcast Diagnose Kompass angekommen. Ich danke allen fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Episode. Und ganz viel Dank geht an Sie, Frau Professor Grütters-Kießlich, für dieses Gespräch, für Ihre Einblicke, die Sie mit uns geteilt haben, aber ganz vor allem auch für Ihr persönliches Engagement für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Ich glaube, unser Gespräch hat gezeigt, wie nötig das ist und wie wichtig das ist. Und ja, wir können uns freuen über jeden, der sich da einbringt. Ganz vielen Dank an Sie.
Ja, vielen Dank auch Ihnen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der F-Beta GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV. Weitere Informationen, Referenzen und mehr findest du in den Shownotes dieser Folge.